Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, wieder mal da zu sein. Ich war ja vor Jahren auch schon da gewesen. Wir sind früher in Wilchingen gewesen, als Prediger und haben von dort aus etwa Kanzeltausch gehabt mit den Fredigen. Schon lange her, aber. Ja, genau. Ja, wenn da Fragen sind zu meiner Person sonst oder zu der Familie, könnt ihr gerne am Schluss da kommen. Ich möchte noch fragen, verstehen alle meinen Dialekt oder soll ich lieber auf Hochdeutsch umschalten? Das geht so einigermaßen. Ist gut. Ja, sonst könnt ihr es auch sonst noch sagen dann. Ja, ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir da sein können. Danke für den Sonntag, den du gemacht hast. Und dass wir diese Worte dürfen haben, Herr, und ich danke dir auch für die Lieder, die wir gesungen haben, dass wir dich können arbeiten, dich loben und ehren in den Herzen. Ja, und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns offen machst für dieses Wort und ja, alles wegnimmst, was vielleicht noch stört. Ich bitte dich, dass du dieses Wort uns auftust, dass wir es können verstehen können. Weil wir können es nicht verstehen aus uns selber, sondern wenn es du uns erklärst. Sag du, jeder, der da ist, gib ihm, was er braucht, du siehst in die Herzen. Ja, wir müssen auf dich vertrauen. Red du. Werd du gross. Amen. Amen. 2. Korinther 5. Aus 2. Korinther 5. Da ist der Satz, den ich heute Morgen darüber predigen möchte. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber ich möchte den Zusammenhang lesen. 2. Korinther 5, Vers 1. Ich lese einfach ab Vers 1. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Paulus vergleicht da unseren irdischen Körper, unser irdisches Dasein wie mit einer Hütte, wo, ja, ich weiß nicht, wie ihr eure Hütte vorstellt. Es ist nicht so fest, es ist nicht so definitiv, sie verfällt vielleicht langsam, einmal mit dem Körper ist es so. Und er sagt, wenn das zu Ende geht, dann haben wir einen Bau im Himmel. Und das ist dann schon etwas anderes. Das ist etwas eben Festes, etwas Ewiges, etwas, was hebt. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Gott hat uns dazu bestimmt, berufen, eben das alles einmal überzukommen. Und es steht, er hat uns als Unterpfand den Geist gegeben. Unterpfand, weiss jemand, was das ist? Ich habe im Wikipedia nachgeschaut und gelesen und es noch immer noch nicht gewusst. Also, was ist der Unterschied zwischen einem Pfand und einem Unterpfand und so weiter? Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein, so wie es da gemeint ist, ein Vorschuss. Also, uns ist nicht einfach nur der Himmel versprochen, irgendwann einmal, hoffentlich, sondern Gott hat uns schon einen Vorschuss gegeben an den Himmel und das ist der Heilige Geist. Und das ist auch das Übernatürliche, wo man erlebt als Gläubige. Zum Beispiel, da ist Tumult, Chaos, vielleicht mit dem Kind, vielleicht im Geschäft, mit dem Chef oder so. Und innerlich ist der Friede da. Unverständlich. Die Umstände sprechen gar nicht für Frieden. Die Umstände sind alles andere. Aber der tiefe Friede, das ist zum Beispiel etwas, wo übernatürlich ist, ein Vorschuss an den Himmel. Ich kenne die Galaterstelle. Frucht vom Geist ist Liebe, ist zuerst genannt. Geht uns auch aus als Menschen. Liebe zum Ehepartner und so weiter. Aber da ist die göttliche Liebe, die uns füllt. Und nicht ausgeht. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Eben das ist alles der Vorschuss von Gott. wo er uns gegeben hat, schon ein Stück Himmel auf Erde in uns drin. Jesus hat ja immer gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es sieht mit den Augen, sondern es ist inwendig in euch. Es ist in den Herzen, dort fängt das Reich Gottes an. Vorschuss. Aber nachher, später kommt es dann natürlich im vollen Maß, wenn der Bau richtig da ist. Also, der uns dazu bereitet hat, eben zu dem, wo wir kommen, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir in diesem Leibe wohnen, weilen wir fern vom Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist jetzt eben der Satz. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. Ja. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Im Glauben. Was ist denn das? Glauben. Glauben. Wir sagen zum Beispiel, ich glaube, morgen ist schön Wetter, ich bin aber nicht ganz sicher. Ja. Oder ihr kennt vielleicht den Ausdruck, Glauben heisst nicht wissen. Ja. Aber Glauben in der Bibel, das heisst etwas anderes, das ist nicht das Glauben. Glauben, das ist das gleiche Wort im Neuen Testament wie Vertrauen, ich vertraue auf Jesus. Glaube in der Bibel ist auch nicht einfach für etwas für wahr halten. Der Teufel glaubt auch, dass es einen Gott gibt. Und zittert, steht in der Bibel. Das ist nicht der Glaube, der da gemeint ist. Aber was ist denn das? Was ist das Glaube? Glaube äußert sich auch in der Tat. Ich handle so, wie ich glaube. Und Glaube ist auch etwas, wo wird aufhören im Himmel. Im Himmel hört Glauben auf. Dort wandelt man dann oder dort lebt man eben dann im Schauen. Dort sieht man, was man glaubt hat. Paulus sagt, ja, die bekannte Stelle, Glaube, Hoffnung, Liebe, die drei gibt es. Liebe ist das Größte, weil Liebe überdauert auch die Ewigkeit, die ist immer. Aber Glaube, Hoffnung, das hört auf. Hoffnung erfüllt sich im Himmel. Glaube erfüllt sich. Schon da im Leben, aber auch dort, Glaube ist dann nicht mehr gefragt, sondern wir sind im Himmel. Jetzt leben wir aber nicht im Schauen. Wir sehen den Himmel nicht, wir sehen Gott nicht mit unseren Augen, sondern jetzt leben wir im Glauben. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn ich in den Himmel komme oder wenn ihr in den Himmel kommt, ich weiß nicht, habt ihr euch den Moment schon vorgestellt, wo man stirbt und wo man in den Himmel kommt und den Himmel sieht und all die Herrlichkeit und Gott in seiner Schönheit und Jesus, wenn auf dem Thron sitzt der Rechte Gottes und Engel, und man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, aber ich versuche jetzt gleich ein bisschen, wie das wird sein. Und wahrscheinlich haben wir mal ganz viele Einsichten. Zum Beispiel denke ich, wow, wenn ich das gewusst hätte, wie das ist, ich hätte mir, und wie Gott alles im Griff hat, jetzt sehe ich das, ich hätte mich wahrscheinlich im Leben auf der Welt nie müssen Sorgen machen. Wegen Mann. Wegen Übermann. Oder hätte man nie müssen Sorgen machen. Das erkenne ich plötzlich. Und das macht um meinen Sinn im Himmel. Ja, aber das ist in der Bibel ja gestanden. Auf der Welt schon. Wieso habe ich mich eigentlich gesorgt? Und vielleicht komme ich zur Erkenntnis, ja, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. Da kommen wir mal ein bisschen auf die Spur, was Glauben ist, oder? Ich habe es schon gewusst, ich habe es auch abgenickt in der Bibel. Ja, stimmt ja alles, was drin steht. Aber offenbar doch nicht glaubt im Herzen. Ja, was ist Glauben also? Was ist Glauben? Es gibt eine Stelle im Hebräerbrief, die das sehr gut zusammenfasst, Hebräer 11, Vers 27. Da im Kapitel 11, da werden ja all die Glaubenshelden, wie man es so ein bisschen nennt, Glaubenszüge werden aufgelistet, unter anderem der Mose. Und der Mose ist ja mal in einer ganz dramatischen Lage. Er hat ein grosses Volk, über 1 Million Leute, oder? Hätte er sollen aus Ägypten führen, im Namen Gottes. Gott hat ihn dazu beauftragt, das zu machen. Und er muss jetzt zum Pharao gehen, also, wie heißt jetzt der Pharao heute? Mursi? Nein, der ist ja nicht mehr. Aber dazu mal ist ein mächtiger Pharao der gewesen, der Zügel in der Hand hat, wo das Volk unterjochtet, der hätte jetzt zu ihm gehen und sagen, wir gehen dann. Lass das Volk ziehen. Und sonst, oder? Und der Mose hat auch zuerst gesagt, wer bin ich, dass ich so etwas mache? Und hat es doch gemacht, im Namen Gottes. Und dann ist es dann so wie gekommen, dass er ausgezogen ist mit dem Volk tatsächlich. Und im Hebräer steht dann, durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs. Der ist mit dem Heer hinten reingekommen. Dramatisch ist die Szene dann am Meer. Er hat keine Angst gehabt, der Mose. Und warum nicht? Er denkt, er hat es im Griff oder so. Nein. Da wird gesagt, warum. Denn er hielt sich an den er nicht sah. Also auch der hat im Glauben gelebt und nicht im Schauen. He? Er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Und das ist, glaube ich, Glaube. Er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Und so können wir heute leben. Alle, die an Jesus gläubig geworden sind, können eigentlich so leben, als sähe man es schon. Sich so an ihn halten. Ja, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich muss das nicht erst im Himmel erkennen. Ich kann das auch da auf der Welt zum Beispiel erkennen. Und da gibt es noch mehr Beispiele. Ich stelle mir vor, ich komme in den Himmel. Und auf der Erde hat man vielleicht etwa auch noch als Gläubiger ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt, im Himmel gedacht hat. Denkt, ja, kommt da noch etwas? Ich weiss genau, in meinem Leben hat es schon noch Sachen, die nicht so gut sind. Muss ich da noch durch etwas durch, wo kritisch werden oder so? Jetzt komme ich im Himmel und merke, die Sünden sind ja wirklich vergeben. Die sind ja wirklich vergeben. Oder lese ich vielleicht nach in der Bibel. Übrigens, auch im Himmel wird man die Bibel lesen, gell? Die Bibel ist ein ewiges Buch. Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Wenn Himmel und Erde vergehen, meine Worte vergehen nicht. Und das heisst nicht, dass dann die Bibel einfach im Gestell oben steht, im Himmel und verstaubt, sondern wir müssen auch lesen. Also ich werde die Bibel lesen und sehe, Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod ins Leben durchgedrungen. Und es steht auch geschrieben, wer die Sünde bekennt, dann ist er, also wenn jemand die Sünde bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jeder Mensch, der so von Jesus kommt, Herr Jesus, vergib du mir meine Sünden, reinige du mich. Es ist ja ganz viel Unreinheit dran, deine Sünden. Er vergibt sie. Und ich werde rein im Himmel. Sind die wirklich weg? Ich bin rein da. Es ist nicht meine Reinheit, ist klar. Es ist die Reinheit von Jesus, wo er mir anlegt. Er hat mir die Sünden vergeben, mich rein hergestellt. Und merkt jetzt mal im Himmel strahlen, ja, wie alle Engel da. Rein, ich bin wirklich. Wieso hätte ich das nicht geglaubt auf der Erde? Oder wieso hätte ich noch Angst gehabt jetzt vor etwas? Ich hätte es eigentlich müssen wissen. Ich möchte euch noch mehr Stellen vorlesen, was ich vielleicht mal erkenne, richtig im Himmel. Malachi 3, 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, also alle, die zu Gott gehören, die Gottes Kind sind, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Das wird in Erfüllung gehen, wenn ich im Himmel ankomme, oder? Wie Mastkälber. Ich weiss nicht, ihr seid da nicht so ein Bauernort, oder seht da zwar ein paar Wiesen, aber ich bin Bauernsohn und habe gesehen, Kälber und an Kühe rumgumpen, wenn sie nach einem langen Winter das erste Mal wieder raus können. Da haben wir immer ein bisschen Angst, hoffentlich eben Tage und so. Weil die tun wie verrückt. Die gumpen umeinander und kehren sich. Selbst eine Kuh, die normalerweise hinkt, weil sie alt ist, selbst die gumpen. Und auf der Welt eigentlich etwa den Eindruck, ja, hat eigentlich nicht so viel Grund zum Umgumpen. Nicht so Freude. Ich bin mehr ein bisschen durch manchmal und es ist schwer und so. Aber hätte ich das gewusst, wie das wird, ich würde auch ein bisschen gumpen, ab und zu. Oder ich hätte vielleicht das Leiden, wo da tatsächlich ist auf der Welt, vielleicht noch besser vertreibt. Denkt, ja, wenn das noch kommt, das muss ja unglaublich sein. Vorfreude. Darf auch ein bisschen sein. Oder eine andere Stelle, Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, liebe Papi, das wird auch unendlich sein, wenn ich Gott sehe in seiner Herrlichkeit. Und jetzt ist die Frage, wie ist der mir gegenüber eingestellt, oder? Muss ich jetzt da rühren bis zum Thron und Füße küssen oder was? Auf der Welt eigentlich bettet jemand und ja, gebeugt und so. Förmlich vielleicht viel. Ehrfurcht haben wir das genannt. Ehrfurcht werde ich im Himmel auch noch haben von Gott, das schon. Aber jetzt erkenne ich, wie der zu mir ist, wie er mich anstrahlt, wie ein Vater sein Kind. Und ich denke, der ist ja wirklich mein Vater. Ist er wirklich? Und ich renne ihm entgegen und sage, lieber Papi, ich bin da. Dann denke ich vielleicht, dass er nur besser erkannt hat auf der Welt. Ich hätte mich da so gebettet. Hey, mich freut. Ja, so vor ihm gekommen. Das wäre wunderschön gewesen. Das können wir heute. Sich an ihn halten, alles sieht man schon. Und das für wahr halten. Und auch dann erleben, was in der Bibel steht. Das steht ja. Wir müssen keine Angst haben, vor dem Vater zu kommen. Sondern wir können ihn sogar Papi nennen. Abba, Papi, lieber Vater. Denn der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich hoffe, das ist für jeden klar da drin, dass er ein Kind Gottes ist. Ich weiss noch, in meiner Jugendzeit, da ist es für mich nicht immer so klar gewesen. Ich weiss noch, ich habe mich oft bekehrt, oder? Man redet das Gebet, das man in der Evangelisation jemand gehört hat, Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben und so. Und dann ein bisschen später ist es irgendwie nicht mehr klar und man betet das nochmal oder bei der nächsten Evangelisation wieder und so weiter. Es war für mich nicht so klar gewesen. Bin ich jetzt ein Kind, gehöre ich jetzt dazu oder nicht? Und das ist etwas sehr Wichtiges, auch etwas, was da steht, dass der Geist bezeugt, dass wir Kind Gottes sind. Dass man das weiß, das kann man wissen. Das ist nicht nur einfach ein Vermuten. Vielleicht lange oder vielleicht gehöre ich dann auch dazu, sondern dass man das weiß. Und wenn das für jemanden nicht klar ist, dass er doch auf jemanden zugeht, wo noch das Vertrauen haben, wo noch kennen, wo noch wissen, der kann mit mir beten und dass er auch wissen, die sind mit dieser Frage nicht allein. Das geht noch vielen so, wo neu im Glauben sind. Dass das eben nicht so klar ist. Aber da steht es. Und spätestens im Himmel, wenn die Sünden vergeben sind, wer das Kind Gottes ist, wird erkennen, ich bin wirklich ein Kind. Ich bin wirklich eins. Aber ich hoffe schon stark, dass das für die meisten darin klar ist. Und das denke ich auch. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben. Und Miterben Christi. Miterben Christi, also alles, was Jesus da erbt im Himmel, erbe ich auch. Ich bin Miterben. Wenn wir denn auch mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Ja, jetzt ist noch etwas Leiden, aber dann werde ich auch erben mit Jesus. Den Vorschuss habe ich schon bekommen, der Heilige Geist. Aber ich werde erben. Und ich werde sagen, wow. Und alles, was ich kennt auf der Welt, was mir wichtig und teuer war, an Materiellem, wird ganz verlieren. Ich denke, was ist denn das dagegen? Und ich denke, vielleicht hätte ich das gewusst. Ich hätte vielleicht nicht an allem müssen anrennen, wo auch noch glänzt auf der Welt. Ich hätte vielleicht besser auf etwas können verzichten können, wo nicht dran gewesen wäre. Ich hätte vielleicht mein Geld sinnvoller eingesetzt, wenn ich das schon gewusst hätte. Aber wieso hätte ich es eigentlich nicht gewusst? Das steht doch da. Habe ich es jemandem nicht geglaubt? Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Aber wir können uns an ihn halten als Gesicht, man schon. Ja, und vom Leiden wird dann auch geredet. Ja, das Leiden ist etwas, aber Paulus sagt da, ich bin überzeugt, dass dieser Welt Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Der hat genau das vor Augen gehabt. Also das, wo wir kommen, das wird alles übertreffen. Das hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört. Ja, die paar Jahre Leiden, das machen wir jetzt nach. Darum hätte er das auch wegstecken können. Wenn das jetzt das Letzte gewesen wäre auf dieser Welt und der Paulus das Gefühl gehabt, mit dem Tod wäre alles aus, dann hätte es vielleicht das Leiden auch mehr geschafft gemacht. Der Paulus hat auch gelitten. Zählt es an einem Ort auf, was er alles erlebt hat. Gesteinigt, Schiffbruch und geschlagen ist er worden und so weiter. Wegen Jesus gesagt, ja, ich habe die Herrlichkeit schon vor Augen. Und darum ist das, auf das freue ich mich. Ja, ein Mann, wo das auch, wie der Paulus so gesehen hat, wo das auch gelebt hat, von so einem Mann möchte ich euch erzählen. Da kommt alles ziemlich gut zum Ausdruck, habe ich den Eindruck. Und das ist der Petrus. Petrus im Neuen Testament. Die Geschichte, die ich erzähle, die ist aus Apostelgeschichte 12. Es ist nämlich so gewesen, Jesus ist schon weg, aufgefahren in den Himmel. Der Heilige Geist ist gekommen, er ist auch schon da gewesen, sie hat das alles das schon gehabt, was wir heute da haben. Haben sie gehabt damals. Aber dann ist Verfolgung losgebrochen. Also Verfolgung mal da, mal dort aufgeflackert. Der Saulus hat sein Unwesen getrieben. Aber nicht nur der Saulus, sondern auch der Herodes. Er hat also Machtansprüche gehabt und hat mal ein paar gefangen gesetzt. Hätte er ja können. Und einer hat er sogar umgebracht, der Jakobus, und wenn er gesehen hat, dass das allen gefällt, von den Juden, dann hat er dann den Nächsten gepackt, das war eben der Petrus gewesen. Ja, dem hat er dann auch wollen, den Prozess machen. Jetzt, für Gemeinde dazumal ist das natürlich eine Katastrophe gewesen, kann ich mir vorstellen. Jesus hat ja drei Jünger gehabt, wo im engsten Kreis waren. Das war eben der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Und der Jakobus hat da eine Säule von der Gemeinde hat er schon umgebracht. Jetzt hat er die zwei noch geschnappt. Wie wird das noch enden? Und sie sind zusammengekommen und haben gebetet. Der Petrus war im Gefängnis. Jetzt, ich weiss, dass die meisten da innen die Geschichte kennen. Aber tönt doch mal so, als wüsst ihr das nicht, wie die Geschichte ausgeht, ja? Begebt euch in die Geschichte hinein. Der Petrus hat nämlich nicht gewusst, wie die Geschichte ausgeht, aber er hat es geahnt. Er hat es ja gesehen beim Jakobus, oder? Der Jakobus lebt nicht mehr, ist also bald daheim, der Petrus. Jetzt ist er also im Gefängnis. Er liegt zwischen zwei Wachen, gefesselt mit Ketteln. Malen wir uns ein bisschen aus, wie das in dem Gefängnis wahrscheinlich war. Wir wissen es ja nicht genau, aber ich stelle mir vor, nicht so weich wie im Bett daheim. Im Boden aussen, links und rechts ein Mann, der wahrscheinlich stinkt. Selber stinkt man wahrscheinlich auch ein bisschen, da innen kann man nicht anders im Gefängnis. Bei jeder Regung rasseln die Kettle und wartet schon. Diese Tor wach. Wir hören Schrei von anderen Gefangenen, wir gibt Bolder. Man weiß ganz genau, morgen ist der Prozess und man ahnt, wie es rauskommt. Ja. Die Frage ist noch, wie tötet er einen? Mit dem Schwert wäre noch human. Vielleicht denkt er sich was anderes aus. Das Unglaubliche an dieser Geschichte ist, Petrus weiß nicht, wie es ausgeht. Er schläft. Das finde ich, das ist Glauben. Er schläft tief und fest. Gut, vielleicht war er müde, kann ja sein, aber würden Sie, würde ich schlafen in dieser Situation? Für Paulus, für den Petrus, der da liegt, ist, meint ich, vieles klar gewesen. Oder? Wenn er jetzt, wenn wir uns damit rechnen, morgen stirbt er. Wenn jetzt für ihn nicht klar wäre, wie steht Gott zu mir? wird da alles klappen mit Himmel und Hölle und so? Werde ich es recht ankommen? Wie wird das alles sein und so? Er kann nicht schlafen. Aber für ihn ist das klar. Ja. Er lebt auch noch im Glauben, aber als Gesächter schon. Und er schläft. Nachher steht dann, und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf im Raum. Da gibt es ein Ende in dieser Geschichte. Licht, zumal hell in der Zelle. Spätestens jetzt hätte er verwachen sollen. Ihr könnt mal einen Zeitschalter durchstellen daheim und das Licht angeht nachts um 3 Uhr. Hell. Also ich würde verwachen. Ich habe mich eine Zeit lang so wecken lassen am Morgen. Da verwacht man also ich verwache dann. Und der Petrus, der schläft weiter. Der schläft also ziemlich tief. Und es steht ihm extra, dass Licht war in der Zelle. Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite, also ich muss ihn rütteln und wecken. Und weckte ihn auf und sprach, steh schnell auf. Die Ketten fielen ihm von seinen Händen, die anderen weiter geschlafen. Oder, ja. Ich glaube, so schläft ein Kind Gottes. So schläft ein Kind Gottes, wenn alles klar ist. Im Glauben. Dass der Engel kommt, hat er nicht gewusst. Er hat einen rausgeführten Engel und in die Stadt raus und ist dann verschwunden. Und der Petrus hat immer noch gemeint, er träume oder so und hat dann geschnallt, dass es richtig ist. Und er hat sich dann zuerst besinnen, was muss ich jetzt machen? Wo soll ich hin? Er geht einmal zu dieser Gemeinde, dort sind sie alle versammelt. Tatsächlich, dort haben viele gebetet, hat angeklopft. Ein Magd hat wollen aufgetan, die Rode. Er hat gehört, wer ist da? Petrus, verfreut, hat sie die Tür nicht aufgemacht. Sie stand und gesagt, Petrus ist da. Und sie sagen, nein, Petrus, wegen dem sind wir da, wegen dem beten wir ja, oder? Mal sicher, er steht vor der Tür. Der ist im Gefängnis. Nein, ich habe doch die Stimme gehört. Ich habe es gehört. Ja, was? Die Stimme hast du gehört? Ja, das muss ein Engel sein. Das ist wahrscheinlich der Engel von Petrus. Das haben sie nicht schon geschlagen. Oder? So haben sie geredet. Und es ist wahr, da hat mich letztens jemand darauf aufmerksam gemacht. Die Rode ist offenbar die Einzige, die glaubt. Was ist jetzt Glauben? Sie haben gebetet, aber haben sie geglaubt? Die Rode schon. Sie hat gehört und denkt, doch, das ist der Petrus. Und die anderen, nein, das ist sein Engel. Das ist, ja. Glauben. Glauben. Das sehe ich schon. Der Petrus hat das. Er ist immer nicht gestorben, später schon. Aber, ob er stirbt oder lebt, er ist in Jesus geborgen, sogar im Gefängnis. Glauben. Und ich glaube, das ist Glauben, wo wir lernen können. Wo wir auch anwenden können. Dass jemand zum Beispiel kann beten und sagen, Herr, ich spüre dich nicht im Moment. Es fühlt sich ganz anders an, als dass ich jetzt ein Kind Gottes bin, gläubig bin. Aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Oder dass jemand betet, ja, ich weiß nicht, wie meine Geschichte ausgeht. Ich bin ähnlich in der Klemme wie der Petrus dort. Petrus hat es auch nicht gewusst. Ich weiß nicht, wie meine Geschichte ausgeht. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich vertraue dir. Du wirst einen guten Ausgang schaffen. Ich werde bei dir anfangen. Herr, ich weiß nicht, ob jetzt meine Gebete erhört werden. Es fühlt sich gar nicht so an. Ich vertraue dir. Und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Das wirst du, werden sie im Himmel nicht mehr können. Der Glaube, der da auf der Erde wächst, wird im Himmel nicht mehr können wachsen. So Vertrauen können nur auf der Welt und nicht im Himmel. Weil, wie gesagt, im Himmel hört Glauben auf. Ich habe schon in meinem Gedankenspiel durchdenkt, das ist jetzt nicht biblisch, was ich sage, aber angenommen wären schon im Himmel geboren, oder? Und hätten Jesus lieb, hätten den Vater lieb, alles eine Einheit und so. Und angenommen, Gott kommt in Zweifel und denkt, ja, wenn die all das nicht hätten, der Reichtum, wenn, der, wenn die das nicht hätten und wenn sie mich nicht würden sehen und das alles nicht würden sehen, würden sie mir aber echt auch noch vertrauen. Und dann würden sie vielleicht einmal einen nehmen und auf die Welt abstellen, wo er den Reichtum nicht mehr hat, wo er alles nicht mehr hat, wo er ihn nicht mehr sieht, zum Schauen, vertraut er jetzt immer noch mir. Ja. Und eigentlich ist es mit Jesus ja genau so gewesen. Er hat das alles gehabt. Und hat ihn auf die Erde geschickt. Als Baby aufgewachsen wie mir. Das alles nicht mehr gehabt. Jesus hat vertraut. Und wie ist es mit uns? Klar, wir haben es nicht gesehen. Aber der Glaube erweisen kann sich nur auf der Welt. Weil sonst ist es kein Glauben, sonst ist es Schauen. Und darum möchte ich euch auch ermutigen, in allen Schwierigkeiten nicht nur die Schwierigkeiten sehen, sondern das sind wunderbare Möglichkeiten, das Vertrauen Gott auszusprechen. Ja, dass jemand kann sagen, ich weiß nicht, ob ich gesund werde, aber Herr, ich vertraue dir. Ich weiß nicht, ob, wie die Geschichte jetzt endet, aber Herr, du bringst es zu einem guten Ende. Ich vertraue dir. Nicht nur die Schwierigkeiten zu sehen, sondern das Vertrauen. Kann wachsen. Der Glaube kann wachsen. Wird er im Himmel nicht mehr können. Wir sind oft auch geneigt zu beten, Herr, ändere die Umstände. Herr, ich halte es nicht mehr aus. Aber wir können auch beten, Herr, was willst du mir zeigen? Wo soll da mein Glauben erwachsen? Ich vertraue dir auf jeden Fall. Ich vertraue dir auf jeden Fall. Das ist Glaube, wo wächst und wo hoffentlich wächst und wo wachsen soll, solange wir auf der Erde sind. Ich möchte beten.